Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir starten jetzt in unsere Sommerstaffel gleich mit 4 Folgen Ohne Ausrede hintereinander. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast haben, der uns sehr, sehr viel erzählen wird über ein Thema, das uns unglaublich beschäftigt in diesen Tagen, in diesen Monaten und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren. Herzlich willkommen, Michael Giss, Kapitän zur See und Leiter des Landeskommandos Baden-Württemberg der Bundeswehr. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben einiges zu erklären. Vor allen Dingen müssen wir gleich mal Ihren Titel erklären, weil bei unseren Zuschauern nicht jeder wahrscheinlich genau weiß, Dienstgrad und Titel. Und vom Kapitän könnte man ja meinen, Sie sind irgendwie eine Bodenseeflotte führen oder sonst irgendwas, sondern das ist Ihr Dienstgrad, weil Sie bei der Marine waren, bevor Sie nach Baden-Württemberg gekommen sind, unter anderem.
Ja, so ist es. Also ich bin ein waschechter Marineoffizier, komme zwar auch aus dem Ländle, bin gebürtiger Freiburger, aber bin in meinem Berufsleben eben zu einem echten Marineoffizier ausgebildet worden und dann eben nach der Seefahrtszeit territorial eingesetzt, das heißt also im Inneren Deutschlands eingesetzt. Und da haben wir den sogenannten bunten Bereich, wo wir aus allen Teilstreitkräften, Heer, Luftwaffe, Marine, das Personal zusammenstellen. Und so genießt eben auch ein Seeoffizier, ein Kapitän zur See, das Privileg, auch einmal zum Beispiel im Ländle Dienst tun zu dürfen.
Wir wollen einiges von Ihnen erfahren, wenn wir Sie schon hier im Parkhotel in der Skybar zu Gast haben. Ganz persönlich, logischerweise auch über Ihre Aufgaben. Und wir wollen natürlich Sie auch wie immer informieren. Einerseits mit dem Newsletter aus der Chefredaktion. Unter der eingeblendeten Adresse können Sie diesen Newsletter abonnieren. Und dann werden Sie unter anderem informiert, wen wir als nächste Gäste hier haben bei Ohne Ausrede. Und wie immer begrüßen wir natürlich auch alle Zuhörer, die via Podcast unser heutiges Gespräch mitverfolgen. Ja, Sie haben es schon gesagt, so als Verantwortlicher bei der Bundeswehr kommt man viel rum. Sie hatten auch Auslandseinsätze, Afghanistan unter anderem. Was bleibt denn da so hängen?
Da bleiben natürlich viele individuelle Eindrücke hängen. Wenn man fremde Länder besucht, ob es ein Besuch ist mit dem Schiff oder im Einsatz tatsächlich, wie in Afghanistan das stattgefunden hat. Sie sehen Menschen, sie erleben Menschen in bestimmten Situationen, sie haben ein authentisches Bild der Wirklichkeit vor Ort in einer bestimmten Phase des Lebens und der Geschichte. Und diese Vielfalt eben an Eindrücken, die nimmt man mit. Das waren tolle Eindrücke, schöne Eindrücke. Man hat viele interessante Leute auch getroffen. Aber es waren natürlich auch teilweise harte Eindrücke. Also wenn man an gefechtsähnliche Situationen denkt, wenn man an Armut auch denkt, an Hunger denkt, was man auch in Afrika sehr viel erlebt hat, da nimmt man dann schon vieles mit. Und das kann man auch nicht einfach dann irgendwo wegschließen. Das prägt einen dann schon.
Darf man als Soldat im Einsatz gerade in solchen Krisengebieten eigentlich auch Angst haben?
Ich denke, das muss man auch haben. Ein Soldat ist immer ein Mensch in erster Linie mit allen Reaktionen, die dazugehören. Und wenn Sie in einer, sagen wir mal, herausfordernden Situation sind, dann ist vielleicht ein Tröpfchen Angst oder Respekt vor dem, was da gerade passiert, vielleicht dann auch der kleine Trigger an Adrenalin, der dann am Schluss den Unterschied macht.
Ja, jetzt haben Sie es gesagt, jetzt sind Sie heimgekehrt ins Ländle. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit. Was ist denn Ihre Aufgabe hier als Verantwortlicher für die Bundeswehr in Baden?
Der Kommandeur eines Landeskommandos. Wir haben in jeder Landeshauptstadt in den Bundesländern ein Landeskommando. Der Kommandeur desselben ist in erster Linie der erste militärische Berater der Landesregierung. Das heißt, gerade jetzt in diesen Tagen der Zeitenwende ist es eigentlich meine Hauptaufgabe, mit der Landesregierung ressortübergreifend eben über Resilienz, über Verteidigung, über den Schutz von Baden-Württemberg auch zu sprechen, zu beraten, Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist ein operativer Teil. In meinem Haus ist das Lagezentrum der Bundeswehr für Baden-Württemberg. Und immer wenn Baden-Württemberg die Hilfe der Bundeswehr braucht, sei es im Katastrophenfall, sei es im Terrorfall oder dann auch zu Verteidigungszwecken, dann wird diese Hilfe der Bundeswehr für Baden-Württemberg über mein Haus und unser Lagezentrum eben organisiert und dabei geschafft.
Muss man sich das dann so vorstellen, dass Sie dann regelmäßig auch Gespräche mit Ministerpräsident Kretschmann haben? Oder wenn Sie sagen, alle Vertreter der Landesregierung?
Ja, also ich spreche mit allen Ministern, Ministerinnen, mit den Staatssekretären, mit den Abteilungsleitern der unterschiedlichen Ressorts. Zu einem Gespräch mit Ministerpräsident Kretschmann ist es bis jetzt noch nicht gekommen, aber wir arbeiten dran. Ich bin da sehr zuversichtlich. Und unser, ich sag mal, unser Zwillingsressort ist naturgemäß natürlich das Innenministerium, weil es auch dort eben exekutiv eine bestimmte, sagen wir mal, Krisenorganisation schon immer gegeben hat und gibt. Und das ist so unser Hauptansprechpartner.
Sie haben die Zeitenwende angesprochen. Wir merken das auch vor Ort. Viele Landkreise, Landräte, auch Kommunen müssen ja Bögen, Unterlagen ausfüllen für den Fall der Fälle. Also keine Ahnung, sind die Brücken tauglich, dass ein Panzer drüber fahren kann? Geht es dann auch über Ihre Einheit, dass es da koordiniert wird, dass ja auch die Kreise verteidigungsfähig wieder gemacht werden?
Ja, also auch die Landkreise und die kreisfreien Städte gehören quasi zu unserer Kundschaft, wenn ich das so sagen darf. Wir haben dort in den Landkreisen auch unsere Teams, unsere Kreisverbindungskommandos. Das sind Reservisten, die dann dort den Landräten auch zur militärischen Beratung zur Verfügung stehen. Sie sammeln dort die Daten, stimmen das entsprechend mit den Kreisen ab und transportieren das dann zu uns nach Stuttgart, wo wir das dann eben mit den Ministerien dann auf der höheren Ebene in Stuttgart dann abstimmen.
Wie muss man sich das vorstellen? Sind Sie auch viel im Land unterwegs, in den Kasernen? Wir haben ja immerhin noch einige Kasernen, auch bei uns in der Region Heilbronn-Franken, also Lauda, Hartheim, Waldürn, Niederstetten. Sind Sie dort vor Ort bei den Soldaten?
Ja, sicher. Also ich fahre auch viel durchs Land, halte auch Kontakt mit den Einheitsführern, mit den Bataillonskommandeuren, muss mich natürlich dafür interessieren, wie bei denen in ihrer eigenen Teilstreitkraft da der Stand der Dinge ist, wie sie vorankommen, wie die Aufrüstung läuft, wie sie mit Personal versorgt werden. Das dient natürlich alles dazu, mein Lagebild für Baden-Württemberg dann zu vervollständigen.
Viele Kasernen, die es früher gab, noch zu Zeiten des Kalten Krieges, wurden geschlossen. Gibt es in Baden-Württemberg nicht mehr. Also ich kann mich auch noch erinnern, weil ich in Tauberbischofsheim war. Da ist heute ein Wohngebiet und ein Industriegebiet entstanden. Gibt es jetzt mal Bürgermeister oder Landräte, die irgendwann auch mal anrufen und sagen, ich hätte da noch ihr braucht doch wieder Kasernen in der Zukunft. Ich habe da ein ganz attraktives Gelände. Wäre das was für euch?
Ja, also ja, die gibt es tatsächlich. Der Sachstand ist eben so, dass im Moment das gültige Stationierungskonzept des BMVG noch in Kraft ist. Es wird jetzt in Berlin an einem neuen Stationierungskonzept gearbeitet, also am Aufwuchs der Bundeswehr, wo wir neue Kasernen dann haben, wo wir uns ausbreiten wollen, in welchen Gegenden Deutschlands. Diese Planungen laufen. Und insofern bin ich auch sehr dankbar, wenn jetzt die Bürgermeister und auch Landräte jetzt schon mal vorausdenken und schon einmal gucken, wo bei ihnen irgendwo eine günstige Infrastruktur oder eine Möglichkeit dazu wäre. Also ich begrüße das sehr. Es ist eben jetzt gerade hier und heute noch nicht der Zeitpunkt, wo man Entscheidungen fällt. Die Entscheidungen werden in Berlin durch den Minister selbst getroffen. Aber die Entscheidungen werden kommen. Und dann ist es immer gut, wenn man sich vorher schon mal aus Teilen des Landes da ins Spiel gebracht hat. Besser als hinterher nur zuzugucken, wie die Entscheidungen dann laufen.
Es ist ja sicherlich kein Geheimnis, dass gerade der ländliche Raum geeignet ist. Wir haben es ja früher gesehen, wo die Kasernen sich alle befunden haben. Was auch immer man wieder reaktivieren könnte von denen, die es vielleicht noch gibt. Mich interessiert noch eine andere Sache, wenn Sie viel auch mit den Soldaten im Gespräch sind. Es geht ja immer um die Attraktivität des Berufsbildes. in der Bundeswehr. Am Wochenende kam jetzt die Meldung, ja, vielleicht höhere Gehälter, mehr Prämien, mehr Anreize zu schaffen, um eben mehr Menschen für den Beruf des Soldaten oder Soldatin zu gewinnen. Sind Sie da auf dem Weg unterwegs, dass man gerade sagt, die Anreize müssen deutlich besser werden, um eben mehr Menschen anzulocken?
Ja, ich würde es mal differenziert betrachten. Natürlich, ich sage mal, gegen ein paar Euro mehr auf dem Gehaltszettel wird sich niemand verwehren. Das mag vielleicht ein gutes Mittel sein, beim einen oder anderen noch ein bisschen mehr, sagen wir, Attraktivität zu generieren. Mir geht es aber eigentlich um was ganz anderes. Mir geht es um die Haltung des Staatsbürgers und der Staatsbürgerin zu seinem Land. Und aus einer so intrinsischen Motivation, würde ich immer sagen, muss dann auch die Bereitschaft kommen, sich zum Beispiel auch bei den Streitkräften dafür einzubringen. Unser Verdienst ist bei Gott nicht schlecht. Wir haben tolle, attraktive Merkmale in unserem Beruf, wie zum Beispiel die freie Heilfürsorge. Also das ist schon alles sehr gut. Aber wenn die Überzeugung fehlt, dann auch kämpfen zu wollen, dann nutzen mir auch diese Hygienefaktoren am Rande, dann glaube ich auch nicht mehr weiter. Also es kommt auf die Haltung an und die Überzeugung des und der Einzelnen.
Sie sprechen es an, da gibt es sicherlich noch viel Nachholbedarf. Wir von den baden-württembergischen Tageszeitungen haben ja auch immer so Umfragen, Bar-Wütschek nennt sich die Serie, haben wir unlängst gerade zum Thema Bundeswehr und Wehrpflicht befragt. Und wenig überraschend hat die Mehrzahl gesagt, nee, ich möchte weder mein Land verteidigen, noch möchte ich eingezogen werden zur Wehrpflicht. Wird die Bedrohungslage immer noch unterschätzt?
Das müssen Sie dann den oder die Einzelne fragen, die sich da total verweigern möchte. Das weiß ich nicht. Die Bedrohungslage ist da, gar keine Frage. Und sie steigt mit jedem Tag an. Das ist Fakt. Der andere Punkt ist halt, wir leben in einem der tollsten Länder der Welt, in einem wahnsinnig freien Land, in einem liberalen Land. Ich meine, Sie von der Zeitung können das ja am besten beurteilen. Das gilt es auch zu schützen, denn wenn man aufmerksam die Gazetten liest, dann weiß man, dass es draußen in der Welt eben Akteure gibt, politische Akteure gibt, die knallhart ihre Interessen auch mit Gewalt verfolgen und denen ein freies, liberales Land wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland oder Westeuropa eben wie ein Stachel in der Seite sitzen, die das nicht wollen. Insofern glaube ich, ist es naheliegend, dass man irgendwie so etwas, so ein tolles System auch schützen muss. Und noch ist es so, dass auch eine KI uns davor nicht zu 100% schützen kann. Und wir müssen da eben auch physisch, analog mit Mensch und Material Signale setzen und jedem da draußen sagen, an unser schönes, tolles System kommst du nicht heran. Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Und dazu muss man sich, glaube ich, auch als Bürger und Bürgerin dann auch bekennen.
Sie sagen, die Bedrohungslage steigt von Tag zu Tag. Wir lesen auch immer wieder, jetzt unlängst von geplanten Drohnenüberflügen an der Ostsee von russischen Drohnen beispielsweise. Dann natürlich der gesamte Komplex Cyberkriminalität, hybride Kriegsführung. Wie gewappnet sind wir eigentlich da?
Also ich glaube, wir tun in Deutschland schon das Maximale, was man derzeit auch machen kann, sei es jetzt technologisch, aber auch jetzt im Rahmen der Netzwerke der Sicherheitsdienste. Ich glaube, da sind wir, so wie unsere westeuropäischen und die NATO-Partner, grundsätzlich schon auf gutem Wege. Aber die Angriffe werden gerade im Cyberbereich natürlich mit jedem Tag ein bisschen mehr tricky, ein bisschen perfider. Also die Initiative liegt immer beim Gegner, gerade jetzt in der Cyber-, in der IT-Sache. Und es wird immer schwieriger, entsprechend da den Schutz aufzubauen. Und man muss eben militärisch auch wissen, dass hybride Angriffe, wo Cyber natürlich eine wesentliche Rolle spielen, auch Teil der russischen Militärdoktrin sind. Also das muss man immer im Hinterkopf haben. Das gehört bei denen zum Programm dazu, auch unterhalb von militärischen Konflikten mit solchen Mitteln eben dann schon in einem möglichen Zielland da schon vorzugehen und Effekte auch zu erzielen.
Da Da habe ich auch eine Leserfrage. Wir haben ja unsere Leser auch aufgefordert, Fragen zu stellen. Und zwar von Kurt Freier aus Bad Rappenau. Der hat gerade diese Frage gestellt. Kann man denn die Methoden der hybriden Kriegsführung detaillierter erklären?
Ja, die kann man relativ detailliert erklären. Ich teile das immer so in vier Hauptsorten ein. Da ist natürlich Ausspähung eine große Sache. Das ist das, was wir jeden Tag erleben. Menschen, die rumlaufen, Fotos machen von Kasernen, die Handys von Bundeswehrausbildern hacken, die mit Drohnen über Kasernen fliegen. Ja, auch gerade da, wo wir ukrainische Soldaten ausbilden in Deutschland, auch da ist ein Fokus drauf. Aber wir haben das auch schon in Stuttgart selbst bei uns erlebt. Daran anschließend immer gerne Sabotage. Auch das erleben wir, dass irgendwo plötzlich Kabel durchgeschnitten werden, dass irgendwo Brände entstehen von Menschen, die man dann irgendwo vielleicht dann doch deutlich nach Osten einordnen könnte. Dann ist es natürlich diese ganze Cyber-Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben, die immer mehr und in Qualität und Quantität jeden Tag steigt. Also hier ist auch die Empfehlung an jeden, ob Privatmensch oder der ein Unternehmen hat, hier wirklich allerhöchste Vorsorge zu treffen. Und ein ganz wichtiger Faktor, der Teil 4 des Ganzen, ist dann eben die über die sozialen Medien diese Desinformationskampagnen, die gestartet werden. Das haben wir in ganz Europa, gerade wenn Wahlkämpfe laufen, erleben wir das in großem Ausmaße.
Sie haben es gerade angesprochen, es werden ja ukrainische Soldaten auch in Deutschland ausgebildet. Ja. Eins habe ich jetzt am Wochenende gesehen, in Idar-Oberstein werden die an der Panzerhaubitze ausgebildet. Haben wir auch ukrainische Soldaten in Baden-Württemberg, die ausgebildet werden, kann man das sagen? Oder ist das...
Wir wissen, dass sie in Idar-Oberstein an der Panzerhaubitze ausgebildet werden. Und sonst sind sie auch noch sonst wo in Deutschland und werden ausgebildet.
Ja. Das ist richtig. Werden Sie eigentlich so aktuell über die Situation, wie muss man sich das vorstellen, informiert, die aktuelle Situation in der Ukraine, wie sie sich darstellt?
Ja, sicher werden wir informiert. Klar erhalten wir unsere täglichen Lageberichte. Ja, im Prinzip das, was Sie sonst aus Ihren Quellen auch lesen und hören jeden Tag. Im Grundsatz ist das alles richtig. Und die Ukraine kämpft mit dem Rücken an der Wand. Und Russland geht jeden Tag einen Meter nach vorne und hat seine Reserven noch lange nicht ausgeschöpft. Also das ist schon hochspannend von hier aus. Mhm. Anzuschauen und wir leiden da so ein bisschen auch natürlich mit unseren ukrainischen Kameraden ein bisschen mit, denn letztendlich führen die unseren Kampf um Freiheit und Demokratie. Ja.
Sie haben ein interessantes Thema angesprochen, das erleben wir auch immer wieder, wenn wir in den Medien berichten, dann gibt es natürlich beide Seiten. Also die Leute sagen, ja, ihr seid Kriegstreiber, ihr betreibt maßlos und die anderen sagen wieder, ihr verharmlost die Situation. Und dann wird natürlich auch immer mit Zahlen hantiert. Ne? Also ich habe mir mal ein paar Zahlen zusammengeschrieben. Wenn man sieht, die russischen Streitkräfte rüsten ja massiv auf, trotz Verlusten 1,2 Millionen Mann unter Waffen und insgesamt, mit einem ganz anderen Ziel unterwegs als noch vor einigen Jahren. Kann die NATO, Sie haben ja einen Einblick, weil Sie auch schon überall waren, diesen Vorsprung egalisieren, aufholen, den Rückstand?
Naja, wir sind dabei. Wir leben ja nun in Westeuropa und in den NATO-Ländern ja im Frieden. Also, und viele der europäischen Nationen haben ja auch quasi schon vor uns die Wehrpflicht abgesetzt. Also wir versuchen ja jetzt wieder auf einen solchen Zustand zurückzukommen, dass wir dann wirklich eine vernünftige Abschreckung da auch präsentieren können. Aber es ist tatsächlich auch richtig und das muss man eben auch zur Kenntnis nehmen. Russland hat in weiten Teilen teilmobilisiert. Die russische Rüstungsindustrie läuft ja im Prinzip seit dem Ende des Kalten Krieges, also wir reden jetzt von 20, 30 Jahren, quasi auf Hochtouren. Die Depots sind unendlich groß. da steht uns schon noch ein großer möglicher Gegner irgendwann gegenüber. Und deshalb ist es jetzt auch ein Spiel der Zeit, dass wir die Anstrengungen, die wir im Westen und in der NATO jetzt dazu machen, unsere Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit aufzubauen, dass das jetzt eben zügig vorangeht.
Sie haben es gerade angesprochen, man muss es gewiss machen, weil doch viele dann auch sagen, ja Mensch, eigentlich ist die NATO ja unglaublich viel stärker, hat viel mehr Soldaten als jetzt beispielsweise Russland. Woher kommt dann trotzdem dieses Bedrohungspotenzial? Und sehen Sie nicht auch, wie manch einer sagt, naja gut, wenn das in der Ukraine irgendwann mal rum ist, damit gibt sich Putin dann zufrieden?
Das wird die Zukunft zeigen, ob Putin sich mit irgendetwas zufrieden gibt. Was wir jetzt wissen, sind seine strategischen Ziele. Das ist das, was er seit 20, 30 Jahren auch überall schon gesagt hat und laut gesagt hat. Das ist auch alles verbrieft, wohin er schaut. Seine Generale sprechen vom Atlantik. Und ihm sind eben liberale, freie, demokratische Systeme eben, das geht ihm zuwider. Und auch vielleicht, das spekuliere ich jetzt mal, kommt das auch aus seiner Persönlichkeit heraus, aus seinem als junger Mensch ansehend, wie sein Leben im Warschauer Pakt in der Sowjetunion zerfällt. Vielleicht kommt da auch bei ihm selber so eine gewisse Motivation heraus, dass er halt an diesen Zielen festhält. Und das zeigt er uns ja jeden Tag in der Ukraine. Und da helfen dann auch irgendwelche Deals und solche Methoden scheinbar dann auch nicht weiter.
Man sieht, wir haben viel Nachholbedarf. Das haben Sie auch letzte Woche gesagt beim Unternehmertag Baden-Württemberg. Vielen Dank übrigens den Kollegen, die uns dann auch den Kontakt zu Ihnen vermittelt haben. Am Geld würde es nicht fehlen. Wir kennen ja das Sondervermögen für die Bundeswehr. Und woran fehlt es denn am meisten?
Also es fehlt am meisten jetzt an schnellen Prozessen.
Also da hat man jetzt ein Beschleunigungsgesetz ja auf den Weg gebracht, vergangene Woche.
Genau, und das ist zum Beispiel ist ein guter Schritt der Bundesregierung, dass sie so ein Gesetz jetzt zügig hingekriegt hat. Und ich hoffe, dass es sich auch auswirkt. Denn bisher in der Vergangenheit hat das eben alles viel zu lange gedauert. Es war vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren auch jetzt nicht so relevant, wie schnell ein Rüstungsprojekt dauert. Weil eben die Bedrohungslage eine andere war und wir ganz andere militärische Schwerpunkte hatten. Aber diese Zeiten haben sich eben geändert. Und jetzt kommt es darauf an, dass solche Gesetze und vielleicht noch andere Gesetze, wenn wir an die Wehrpflicht denken oder an andere Dinge, dass das eben jetzt schnell kommt. Und dann, wenn wir Mensch und Material vernünftig synchronisiert an den Start bringen und aufbauen können, dann werden wir auch in den nächsten wenigen Jahren auch auf ein Level kommen, eine Abschreckung darzustellen, die dann auch, glaube ich, in der Lage ist, einen Menschen wie Putin auch abzuschrecken.
Also ist es auch aus Ihrer Sicht notwendig, die Regelungsdichte, die ja selbst viele Bundeswehrexperten sagen, sie blicken da gar nicht komplett durch, die einfach auch viel mehr zu straffen. Und also mir hat auch ein Landrat gesagt, okay, wenn wir alle Brücken so bauen müssen, damit wir eben für den Nachschub gewappnet sind, dann können wir nicht die ganzen Vorgaben von europaweiter Ausschreibung bis sonst irgendetwas oder dass wir den Mindestlohn berücksichtigen oder was weiß ich, Umweltstandards. Muss sowas außen vor bleiben in solchen Zeiten?
Also ich glaube, da muss man mit einem vernünftigen Augenmaß und großer Expertise der Fachleute auch rangehen. Und das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung. Wir leben im Frieden, es gelten unsere Friedensgesetze, die gelten eben und die kann man jetzt nicht einfach außer Kraft setzen. Das ist ja völlig klar. Aber wenn wir über Verteidigungsfähigkeit sprechen, dann muss man eben da, ja, wie gesagt, mit dem vernünftigen Augenmaß rangehen und sagen, das ist jetzt wirklich wichtig und auf das können wir dann mal verzichten. Und dann muss auch entschieden werden. Das ist das Wesentliche für mich.
Also ich habe das jetzt nachgelesen. Also diese förmlichen Vergabeverfahren sind jetzt bei Summen von unter 443.000, warum jetzt genau 443.000, weiß ich auch nicht, nicht mehr notwendig. Vorher lag das bei 15.000 Euro, dass man alle diese Verfahren umsetzen musste. Ja. Ist das auch ein Teil des Flaschenhalses?
Nein, das müssen Sie die Haushälter in Berlin fragen, wie die zu solchen krummen Zahlen kommen. Das wird irgendwelche haushaltsrechtlichen Hintergründe haben. Aber entscheidend ist, dass wir jetzt das Geld für die Verteidigung eben schneller in die Industrie, schneller in die Infrastrukturen bringen und dass der Aufbau eben einfach zeitlich schneller geht. Es geht nicht anders.
Sie haben es angesprochen, das ist jetzt auch keine Entscheidung, die in Baden-Württemberg getroffen wird und die auch nicht Sie treffen, sondern die muss die Politik treffen. Aber trotzdem wird sie natürlich diskutiert, die Wehrpflicht. Und ich glaube, alle sind sich irgendwo im Klaren darüber, sie wird kommen. Wie lange das Tauziehen der Politiker auch noch andauern wird. Jetzt haben wir nur mal gesetzt den Fall, und das sehen Sie dann wieder aus der regionalen Brille von Baden-Württemberg. Wie lange würde es eigentlich dauern, um diese Strukturen wieder aufzubauen? Also ich denke an früher, an Kreiswehrersatzämter, die ganzen Vorgänge, die man dann wieder durchlaufen muss. Sie brauchen die Ausbilder, sie brauchen die Kasernen und so weiter.
Ja, also so wie Sie es ansprechen, ist es genau richtig. Das ist ein sehr komplexer Prozess, wo viele Bausteine ineinander greifen müssen. Von der Wehrerfassung, das Einziehen, das Mustern, den Gestellungsbefehl. Und dann brauchen sie auch eine Kaserne, wo die hingehen. Und da muss eine Koje sein, wie der Seemann sagt, und ein Gewehr und ein Ausbilder den Auftrag erteilt und ausbildet. Das müssen wir alles erstmal haben. Und insofern ist es in der jetzigen Situation, hier und heute, auch gar nicht zweckdienlich, wenn wir morgen früh plötzlich wieder 500.000 Wehrpflichtige vor den Kasernen, vor den wenigen Kasernentoren stehen hätten, weil wir sie gar nicht unterbringen könnten und geschweige denn vernünftig ausbilden können. Insofern ist ein stufenweises Aufstocken sozusagen jetzt, glaube ich, schon die richtige Option. Aber auch das muss eben zügig gehen. Also jetzt einfach mal gucken, wie es mal so läuft. Und dann schauen wir mal in der nächsten Legislaturperiode weiter. Ich glaube, das können wir uns einfach von der äußeren Lage her nicht mehr leisten. Es gibt Bundesländer, und auch Baden-Württemberg ist jetzt dabei, Gesetze zu schaffen auf Landesebene, die eben hier der Bundeswehr das Leben auch dann erleichtern. Also wenn es dann um den Kauf von Grund und Boden geht, wo man dann eine Kaserne bauen könnte und solche Dinge, damit es einfach dann vor Ort auch schneller geht.
Aber ich gehe davon aus, es muss ja irgendwo Pläne in den, ja, entweder werden sie erarbeitet oder liegen sie in den Schubladen, dass für den Tag X man dann gewappnet ist und dann sagen kann, weil das kann ja keine 5 Jahre dann anschließend dauern, bis man die fehlende Zahl an Soldaten auch wieder hat. Also die NATO verlangt 260.000 aktive Soldaten, das sind jetzt schon 80.000 zu wenig. Und von denen, die wir haben, wissen wir, dass viele ja auch gar nicht einsatzfähig sind, weil Verwaltung oder sonst.
Ja, also diese Pläne gibt es. Bin fest davon überzeugt. Und insofern ist jetzt der Versuch des Bundesverteidigungsministers mit diesem freiwilligen Modell, mit diesem Fragebogenmodell, das ist jetzt so der erste Schritt. Und das ist auch, ich glaube, hier und heute auch okay und gut so. Ich glaube, dass wir, und das ist wieder der Blick in die Gesellschaft hinein, dass es halt ein schweres Thema eben auch ist für die Bevölkerung, für die deutsche Bevölkerung, gerade für die junge Bevölkerung, sich mit solchen Dingen auch auseinanderzusetzen. Wir haben, ja, Sie kennen alle die Diskussionen um die Generations und so weiter, wie die so drauf sind und so. Die sind sicherlich alle sehr gut drauf, aber mit dem Thema Verteidigung mussten die sich halt noch nie so richtig auseinandersetzen. Nicht? Und da können Sie jetzt nicht per ordre de mufti gesetzgeberisch einfach den Schalter legen und jetzt alle stumpf einziehen. Ich glaube, Sie brauchen erstmal die Bereitschaft und das Verständnis dafür, des Einzelnen und der Einzelnen sich einzubringen. Und das ist halt das Wesentliche.
Wie geschieht es aktuell eigentlich, wenn jemand jetzt freiwillig zur Bundeswehr geht und sagt, ich möchte gern Soldat werden? Wo wird der dann ausgebildet? Wie läuft es dann ganz real hier in Baden-Württemberg?
Der geht zu einem der Karrierecenter Stuttgart zum Beispiel, lässt sich da beraten, was er da bei der Bundeswehr machen kann, welche Laufbahngruppen es gibt, welche Karrierewege es in welcher Teilstreitkraft gibt. Und dann kann er sich da irgendwie entscheiden und dann wird er einberufen, wird gemustert natürlich. Und dann wird er ganz normal, wie wir das von früher auch noch kennen, irgendwo wird er seine Grundausbildung absolvieren und geht dann in seinen Stammtruppenteil. Also da hat sich nicht viel geändert.
Geändert hat sich aber, dass eine größere Bereitschaft auch von Reservisten da ist, jetzt wieder an Übungen teilzunehmen. Ja. Wie laufen die ab? Das macht ja auch was mit den Unternehmen, wenn dort die Mitarbeiter jetzt in der Zukunft häufiger fehlen werden wieder.
Ja, also Reservisten, das ist ja auch ein Teil meines Geschäftes. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Also im Übrigen die Wehrpflicht, die dann kommt, dient jetzt nicht dazu, eben Kanonenfutter für die Front zu produzieren, sondern junge Leute auszubilden, die wir dann später, wenn ein Spannungsfall drohen würde, die wir dann als Reservisten im Heimatschutz bei uns im Ländle haben könnten. Aber das nur am Rande. Also Reserve, ja. Bei uns funktioniert die Reserve noch auf dem Freiwilligkeitsgrundsatz. Also erstmal muss der Reservist selber kommen wollen. Und dann muss auch sein Arbeitgeber sein Einverständnis dazu geben.
Also, er kann nicht verpflichtet werden.
Er kann derzeit noch nicht verpflichtet werden. Das passiert dann vielleicht in einem weiteren rechtlichen Zustand, im Spannungs- oder Verteidigungsfall, würden dann solche Dinge greifen. Aber jetzt sind eben diese beiden Bedingungen zwingend. Und deshalb kann ich an der Stelle auch nur jedem Arbeitgeber, Arbeitgeberin sagen, wenn Sie Reservisten haben und die wollen zu einer Übung, dann stellen Sie die bitte frei, weil erstens mal ist das wichtig für die Verteidigungsfähigkeit, für die Bundeswehr, und der Reservist bringt ja vielleicht auch etwas mit zurück in die Firma, also sein LKW-Führerschein oder ein Erste-Hilfe-Kurs oder, nicht? Und insofern werbe ich da schon für großes Verständnis für den Reservedienst.
Apropos Werbung, wenn man sich anguckt, die heute 14-, 15-Jährigen, 16-Jährigen müssen sich ja eigentlich damit beschäftigen, jetzt mal mit dem Thema, weil es wird ja irgendwie auf sie zukommen. Müsste da die Bundeswehr, das wird aber auch immer diskutiert, noch präsenter in den Schulen sein, um das zu vermitteln?
Also das wäre sicher hilfreich. Wir haben ja unsere Jugendoffiziere und da haben wir ungefähr so ein starkes Dutzend hier in Baden-Württemberg. Die gehen auch regelmäßig in die Schulen, also die können sich jetzt nicht über eine mangelnde Auftragslage beschweren. Die sind da auch schon vertreten, aber nach meinem persönlichen Dafürhalten ist das viel zu wenig. Und es geht auch nicht um Militarisierung des Schulunterrichtes oder so. Die Jugendoffiziere sind hochqualifizierte Fachreferenten für Sicherheitspolitik, so würde ich es mal umschreiben, die einer Lehrkraft helfen, diese außenpolitisch, diplomatisch, verteidigungspolitischen komplexen Dinge ein bisschen anders zu erklären. Und das sind junge Leute, junge Offiziere, auch einsatzerfahren die meisten, die auch noch ein bisschen die Sprache der Jugend sprechen und die können, glaube ich, bestimmte Botschaften in der richtigen Sprache auch gut rüberbringen und so die Einsicht vielleicht verstärken bei den Schülerinnen und Schülern, dass das gar nicht so verkehrt ist, wenn ein tolles, auch wirtschaftlich tolles Land wie die Bundesrepublik Deutschland anständige Streitkräfte hat.
Sie haben es gerade angesprochen. Wir haben übrigens auch einen ehemaligen Berufssoldaten hinter der Kamera. Bin mal gespannt, wann der sich freistellen lässt für die nächste Übung. Aber es geht ja nicht nur eine Altersfrage. Ich habe ein interessantes Zitat gelesen, wo eine Ehefrau zu ihrem Mann sagt, der Mitte 50 ist, was willst du denn eigentlich noch bei der Bundeswehr, bei einer Übung? Die können doch mit dir gar nichts anfangen. Es geht ja gar nicht mehr darum, dass die irgendwie auf der Front sind, sondern es gibt ja viele andere Einsatzmöglichkeiten
noch, ja, oder? Absolut. Also Sie sprechen damit das Thema der sogenannten Ungedienten an. Auch das ist ein tolles Projekt, was wir laufen haben, dass also Leute auch in einem, sagen wir mal, gesetzteren, reiferen Alter, die vorher noch nie bei der Bundeswehr waren, sich da melden können. Die werden von uns dann als, Allround-Reservisten ausgebildet und den Heimatschutzkräften dann zugeteilt. Und die sind dann wirklich in ihrer Region, in ihrem Landkreis, sind das dann diejenigen, die dann beispielsweise eine kritische Infrastruktur bewachen und sichern. Nicht? Und da kenne ich ganz viele Beispiele. Ich besuche die oft bei ihren Ausbildungsgängen. die mir dann so ihre Geschichte erzählen, die sagen, ja, sie haben vor 30 Jahren den Kriegsdienst verweigert und sie waren total dagegen und sie erkennen jetzt durch die geänderte Lage tatsächlich, dass das eben jetzt so nicht mehr haltbar ist und dass man sich eben dann dazu bekennt und sein Stückchen beitragen möchte, dieses Land resilienter zu machen.
Steigt die Zahl derer, die das machen möchten? Merkt man das jetzt schon?
Also wir haben zumindest einen zart anwachsenden, kontinuierlichen Zulauf. Also wir könnten schon nach und nach diese Heimatschutzkräfte aufbauen. Es ist aber natürlich noch nicht das Ausmaß quantitativ, was wir tatsächlich bräuchten. Also wir bräuchten in Deutschland, ich sage mal als Hausnummer so 50.000, 60.000 mehr also an Heimatschutzreserve. Und die kriegen wir jetzt nicht einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda im Ländle oder so. Das funktioniert noch nicht. Aber sie kommen. Wir haben in Baden-Württemberg 4 Heimatschutzkompanien bereits in Dienst gestellt. Der Zulauf ist da. Und dann haben wir schon mal 4 Kompanien, die dann der Heimatschutzdivision in Berlin, neu gegründet dieses Jahr, neu aufgestellt, dann zur Verfügung stehen.
Alles muss schneller gehen, schnell. Ja. Vergangen ist auch unser Talk. 30 Minuten sind längst vorbei. Wir wagen aber nochmal einen Blick in die Glaskugel. Ja. Wo steht die Bundeswehr in 5 Jahren?
In 5 Jahren soll die Bundeswehr eine der modernsten, gut ausgerüsteten und personell gut ausgestatteten Streitkräfte, Armeen in Westeuropa und in der NATO-Familie sein, die dort einen wesentlichen Part spielt.
Wir sind gespannt. Vielen Dank, dass Sie sich gestellt haben und so offen geantwortet haben und ich glaube, das ein oder andere auch zusätzlich vermitteln konnten.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Schön, dass Sie da waren. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Und ich habe es angekündigt, wir machen ein Sommer. Ausgabe von Ohne Ausrede und die nächste ist dann mit Natascha Groll, Vorstand bei der Salzwerke in Heilbronn. Da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Und wie immer, wie gesagt, wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben unter der eingeblendeten Adresse, dann erhalten Sie alle weiteren Informationen. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gut informiert.